darf euch ganz herzlich grüßen. Freue mich natürlich, wieder bei euch zu sein. Es ist gut, euch zu sehen. Ihr seid übrigens eine überaus biblische Gemeinde. Also, als der Jürgen gerade sagte, Lukas der Arzt, das kam mir so bekannt vor. Das sagte schon mal jemand, aber das war's nicht du. Ne? Das ist so 2000 Jahre her. Ja? Also sehr biblisch, sehr schön. Lukas der Arzt. Ja, ich bete zu Beginn mit uns. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für deine Gegenwart. Möchten dir danken, dass wir zu dir kommen dürfen, wollen dir danken für deine Liebe, in der du uns begegnest. Und wir möchten dich um deine Gnade bitten, dass du selber wirkst, was wir nicht vermögen, nämlich, dass wir dir in deinem Wort begegnen können. Rede du, denn nur das macht Sinn, du alleine hast Worte des Lebens. Amen. Ja, ich weiß nicht, in der Allianz Gebetswoche, ich war nicht oft hier, weil ich jeden Abend eigentlich auch Veranstaltungen hatte im weiten Umland. Aber bis heute beschäftigt mich die Woche noch. Kann man jetzt positiv sehen? Kann man positiv sehen. Das letzte Thema hat es mir besonders angetan. Alles Gnade. Und das hört sich furchtbar gut an und das ist auch wirklich gut. Alles Gnade. Ich habe aber das Thema ergänzt. Alles Gnade, mach was draus. Ihr habt hier in Halberstadt einen guten Gottesdienst gehabt. Zum Abschluss, habe ich gehört. Und der war evangelistisch, habe ich gehört. Und das ist gut. Ansonsten hat mich dieser letzte Sonntag auch sehr erregt, weil zu dem Thema alles Gnade, da fällt einem ja allerhand zu ein und ich habe manches gehört und auch gelesen, wo dieses Thema alles Gnade sehr oberflächlich behandelt wurde. So nach dem Motto, alles Gnade, alles gut. Ich weiß nicht, kennt ihr Milovic? Ja, der hat da so ein Lied gemacht, nicht? Und da hat er gesungen, wir kommen alle in den Himmel und so weiter. Und was natürlich nicht wahr ist, und er singt das Lied auch nicht mehr. Aber das kam mir an mancher Stelle so entgegen zu diesem Thema. Alles Gnade. Darüber hinaus haben wir als Verband, das ist sowas bei uns in der Gemeinschaft, ist Verband sowas wie bei euch Vereinigung. Da hatten wir in einer Verbandssitzung Diskussionen über Menschen, die einen sündigen Lebensstil wählen. Und da gab es eifrige, also Christen, die einen sündigen Lebensstil wählen. Und da gab es heftige Diskussionen. Und dann sagten leitende Leute, ja, aber wir leben doch alle von der Gnade. Ja, auch darüber habe ich noch nicht so wirklich die Ruhe gefunden. Auch das hat mich hier inspiriert. Andererseits, mir wird oft vorgeworfen, dass ich der Prediger der zu großen Gnade sei. Es ist interessant, ja, und ausgerechnet ich kriege jetzt hier ein Problem. Ja, also, ich habe zwei Bibeltexte zu dem Thema. Alles Gnade. Mach was draus. Der erste Text, 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, schreibt der Apostel Paulus. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Dann eine zweite Stelle aus Philipper Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Alles Gnade, das war das Motto und das ist eine wunderbare Nachricht. Alles Gnade. Und doch haben wir hier zwei Bibeltexte, die uns nachdenklich machen. Einmal schreibt Paulus seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und dann schreibt er im Philipperbrief: Schaffet, wirket, tut also etwas, schaffet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wie passt das zusammen? Wie ist das zu verstehen? Was ist überhaupt die biblische Gnade? Alles Gnade? Gibt es überhaupt nichts, was wir tun sollen oder müssen? Wäre das ja nicht doch so etwas wie eine billige Gnade? Was ist dann der Inhalt unseres Glaubens, wenn man sagt, alles Gnade? Was ist dann die Substanz unseres Glaubens? Warum gehe ich dann in den Gottesdienst? Warum gehe ich in Bibelschen? Warum bete ich? Warum diene ich dem Herrn? Warum tue ich diese und jene schöne Sünde nicht? Warum leide ich um des Glaubens willen? Was wäre dann, wenn die Gnade so zu verstehen wäre, der Inhalt unseres Glaubens? Wäre Christus nicht ein Diener der Sünde, tatsächlich, wie Paulus das auch einmal anspricht, wenn ich mich als Christ zu einem sündigen Lebensstil entscheide und sage, alles Gnade. Ich habe die Predigt eingeteilt nach diesem Vers aus dem 1. Korinther 15. Da schreibt Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das ist eine gute Nachricht. Ihr dürft euch freuen. Durch Gottes Gnade seid ihr, was ihr seid. Und das ist etwas Wunderbares. Wenn Gott, der Gott, den wir anbeten, tatsächlich der lebendige Gott ist, dann kann es nur um Gnade gehen. Wenn Gott Gott ist, heilig, großartig, tadellos, perfekt, wunderbar, ja, wer sollte ihm das Wasser reichen? Also, wenn Gott Gott ist, dann kann es nur um Gnade gehen. Bedürftigkeit und Gnade, Geschöpf und Schöpfer. Das ist die rechte Stellung. Es kann nicht anders sein. Und das wird bezeugt schon im Alten Testament. David betet im Psalm 103, ist einer meiner Lieblingspsalmen. Da sagt er, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er, Gott, er kennt unser Gebilde. Er weiß doch, dass wir Staub sind. Mit unserer Unvollkommenheit können wir Gott schwerlich überraschen. Gott weiß, wer und was wir sind. Wir brauchen ihn da nichts vormachen, können wir auch nicht. Und es wäre gut, wenn wir das selber auch wüssten, ja, wie wir vor Gott stehen, was unsere rechte Haltung und Stellung vor Gott ist. Was bleibt als nur die Gnade? Am Anfang, da muss die Demut stehen und die Erkenntnis, Gnade muss es sein. Denn was für eine Anmaßung müsste uns befallen, wenn wir annehmen würden, wir wären ihm gleich, ihm, den heiligen, großartigen, wundervollen Gott. Das ist ja absurd, überhaupt drüber nachzudenken. Wie könnten wir ihm entsprechen? Was für eine Anmaßung müsste uns befallen, wenn wir glauben würden, wir könnten ihm etwas bringen, so als würde er unsere Hilfe bedürfen. Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er liebt uns sehr. Aber er ist nun wirklich nicht auf uns angewiesen. Nicht mal auf euch, wo ihr doch so nett seid. Nein, was für eine Anmaßung müsste uns befallen, wenn wir glauben würden, wir könnten Gott zur Rechenschaft ziehen. Gott hat uns erschaffen, Gott könnte schnipsen und alles ist nicht mehr da. Ja, und wir meinen, wir könnten mit Gott rechten, ihn auf die Anklagebank setzen. Was für eine Anmaßung, wenn wir glauben würden, wir könnten Gott aus uns heraus auch nur erkennen, geschweige denn ihn analysieren. In den 90er Jahren, da war Theologe der drittbeliebteste Studiengang bei etwa 3% gläubiger Menschen in Deutschland. Aber Theologe war der drittbeliebteste Studiengang. Da lässt sich trefflich philosophieren. Ja? Was für ein Hochmut, Theologie, die Wissenschaft von Gott, das ist absurd. Es ist lächerlich. Du kannst ein Insekt unter das Mikroskop legen. Das kannst du sogar sezieren, auseinanderschneiden, analysieren. Aber doch nicht den lebendigen Gott. Theologie, das Wort in sich ist schon... Ja, als Jesus auftrat, da sagte er sehr treffend, es kann ja nicht anders sein, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Christus lädt uns ein. Er ist nicht überrascht von unserer Sünde. Wir brauchen uns tatsächlich nicht verstecken. Ja? Es ist was Wunderbares, wenn man in das Licht Gottes kommen kann, ohne Angst ihm seine Sünde, Unvollkommenheit bringen darf und rein wird. Das ist etwas Wundervolles. Buße, aus dem Katholizismus hat man so ein bisschen so ein dunkles Ding damit irgendwie in Verbindung. Ja? Aber Buße ist ein Fest des Lebens. Umkehren ist ein Fest des Lebens. Die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen ist Freiheit. Das ist etwas Wundervolles. Da kann einer kommen und nachforschen, ob du nicht irgendein sündig Ding treibst. Und dann hat er dich erwischt. Und dann sagt er, du hast gesündigt. Da kannst du dich freuen und sagen, ja, und Gott weiß es schon. Ja, Gott weiß es schon und es ist alles gut. Ist ja wunderbar. Wunderbar, ja. Zweifellos ist alles, was wir sind und haben, Gnade Gottes. Erschienen und wirksam durch Christus. Die Gnade hat uns nicht nur erlöst, sondern jede Wohltat Gottes beruht auf der Gnade, die in Christus ist. Selbst alle Segnungen des Alten Testamentes beruhen vorlaufend auf der Gnade Gottes, die in Christus ist. Die Menschen vor Golgatha, vor Christus, die sahen in der prophetischen Vorausschau auf Golgatha. Und wir schauen zurück, wir feiern gleich Abendmahl. Ja? Wir schauen auf das, was Christus für uns getan hat. Gottes Gnade erschienen in Christus. Ohne das Handeln Gottes kann keiner zum Glauben kommen. Und wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann nimmt Gott unser Leben in seine Hand. Dann nimmt er uns in seine Hand wie so ein Tonstück Ton. Und dann heißt es, Gott ist es, der in euch das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Demnach ist in der Tat alles Gnade. Dann schreibt Paulus aber weiter, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Alles Gnade und dennoch haben wir Verantwortung und dazu ein wundervolles Potenzial. Seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Dieses ist nicht vergeblich gewesen. Impliziert, also macht deutlich, dass es vergeblich sein könnte. Ja, wenn ich also betone und sage, seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, dann bedeutet das, sie hätte durchaus vergeblich sein können. Und so ist es auch. Neben der Erlösung hat die Gnade uns ein großartiges Potenzial an Möglichkeiten vermittelt. Und das können wir nutzen oder auch verschlafen. Dazu zwei grundlegende Gedanken zur Gnade. Wir unterscheiden bei der Erlösung durch Gnade zwischen Stellung und Zustand. Christus hat alles vollbracht am Kreuz. Als er ausrief, es ist vollbracht, da war dem nichts mehr hinzuzufügen. Allesamt, die ihr hier sitzt und euer Leben Christus anvertraut habt, ihr seid Menschen des Wunders, ihr seid mitversetzt jetzt schon in die himmlischen Regionen. Ihr seid komplett fertig, geheiligt, tadellos in Christus. Ist das nicht toll? Also, ich ahnte schon immer, dass ich irgendwo perfekt bin. Nein, ich ahnte es nicht, aber in Christus sind wir es. Ihr seid geheiligt, ihr seid vollkommen in Christus. Und die Welt wird sich wundern, wenn das einmal sichtbar wird in uns. Ja, Petrus sagt, da geht der helle Morgenstern auf in eurem Herzen und es wird ein Staunen geben. Entrückung, ja, toll. Ihr seid komplett in Christus. Überhaupt sieht Gott nur zwei Menschen. Ja, er sieht den alten, sündigen Menschen, das ist Adam. Dazu gehören alle Menschen, die Christus nicht kennen und die sind verloren. Und er sieht den zweiten Menschen und das ist alles in Christus. Und ihr seid vollendet in Christus. Aber dann gibt es eben auch noch unseren Zustand. Das ist unsere Stellung. Mitversetzt in Christus ist übrigens eine Einladung zum Gebet. Denn im Geist, im Gebet, können wir vor dem Thron Gottes erscheinen, können wir wirklich in diese vollkommene Gegenwart Gottes treten. Ist was Wunderbares. Dazu könnt ihr mal Hebräer 12 lesen. Also ganz wundervoll. Aber es gibt eben auch einen Zustand. Und Hebräer 10, Vers 10 oder 14 bringt das dann auch zusammen. Da heißt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er, Christus, für immer die vollendet. Das ist das, was ich gerade sagte. Ja, wir sind vollendet in Christus. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das ist Zukunft, Gegenwart und Zukunft. Das ist nicht vollendet. Ja, unsere Stellung ist, wir sind ein für alle Mal in Christus komplett geheiligt, vollkommen, tadellos. Das sind die, die auf Erden, das ist der Zustand, geheiligt werden. Das steht also noch aus. Wir sind schon etwas geheiligt. Ja, ich habe ja den Vergleich, wenn ich alle paar Wochen wiederkomme und euch dann wiedersehe, dann seid ihr schon ein bisschen anders geworden. Ja, das ist die Heiligung. Stellung, das bedeutet, jeder, der die Gnadengabe Gottes in Christus durch den Glauben ergreift, der ist errettet. Und Gott sieht im Sünder Christi Gerechtigkeit. Und deshalb heißt es logischerweise, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und so ist zwischen den einzelnen Christen kein Unterschied. Wir alle sind, besser gesagt, vor Gott, wir alle waren Sünder, sind Sünder, aber wir sind schon alle jetzt vollkommen tadellos in Christus, ohne Unterschied. Die ganze Welt ist erlöst. Toll, ja? Christus ist gestorben für die Sünde der Welt. Die Sündenfrage ist geklärt, ist eigentlich gar kein Problem mehr. Christus hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen, um alle gerecht zu machen in sich selbst. Das Problem ist, die Welt weiß es nicht. Sie weiß es nicht und sie glaubt es nicht. Und das ist das Problem. Die Stellung, die wir haben, macht unseren Glauben, und das ist doch sehr entscheidend, die Stellung, die wir haben, macht unseren Glauben aber nicht zu einer belanglosen und inhaltslosen Geschichte. Nach dem Motto dieser billigen Gnade, wobei billige Gnade ein idiotischer Begriff ist, und den gibt es überhaupt nicht. Ja. Aber unsere Stellung macht unseren Zustand nicht zu einer belanglosen Geschichte. Im Gegenteil, die Stellung, die wir haben, vollkommen in Christus, muss Konsequenzen haben. Es gibt Leute, die sündigen in der Gegend rum, freiwillig, und sagen, na und? Gott ist doch gnädig. Gnade im Sinne von Gleichgültigkeit. Dabei ist die Gnade, wenn es sich wirklich um die biblische Gnade geht, dann schließt das einander aus. Die biblische Gnade ist eine Kraft Gottes. Die biblische Gnade ist etwas, was etwas bewirkt. Die biblische Gnade ist nicht einfach, wo ich sage, naja, ich bin dir eben gnädig oder so und ich schaue drüber weg. Die Gnade Gottes hat Substanz, sie ist eine Kraft. Und diese Gnade, wenn sie da ist, dann kann sie nie Stagnation bedeuten. Gnade ist wirksam. Oder aber sie ist nicht wirksam. Dann gibt es ein Problem. Ja, aber die Gnade, die biblische Gnade, ist eine wirksame Kraft. Durch die Gnade Gottes ist die Gerechtigkeit Christi wirksam in uns und muss Frucht bringen, muss wirksam sein. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Und dasselbe sagt er noch deutlicher in Johannes 15,1. Und hier steht, jede Rebe nimmt er weg. Das heißt, die Rebe ist am Weinstock und sie wird abgeschnitten. Also, das ist schon ein ernster Zusammenhang. Unser Zustand ist sehr entscheidend. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Und hier bezieht er sich nicht auf die einmalige Bekehrung. Ja, er ist ja bekehrt, er ist gläubig. Und dann sagt er, und diese Gnade, die ich erlebt, erfahren habe, die ist nicht vergeblich gewesen. Im Hebräerbrief, da heißt es, jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume. Und das schreibt ein gläubiger Mann an andere gläubige Menschen. Und da schreibt er, sehe zu, dass keiner die Gnade Gottes versäume. Was hat es mit unserem Zustand auf sich? Philipper 2, 12 und 13, da sagt Paulus, darum meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Schaffet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Hier haben wir es mit der Furcht Gottes zu tun, mit der Ehrfurcht vor Gott zu tun. Und Gott ist zu fürchten, weil es kein anderes Wort dafür gibt. Gott ist zu fürchten, weil er ist, der ist. Weil er gewaltig ist, weil er groß ist, weil er heilig ist, weil er unglaublich gewaltig ist. Wer sollte Gott nicht fürchten? Ich habe mal bei Schlatter nachgeguckt, das war ein ziemlich guter Theologe, der schreibt, wer Gott nicht fürchtet in der Gnade Gottes, wer Gott nicht fürchtet, der muss darüber nachdenken, ob er überhaupt in der Gnade steht. Denn wer durch die Gnade zu Gott kommt, und wer nicht durch die Gnade kommt, der kommt ja gar nicht. Aber wer durch die Gnade in die Gegenwart Gottes kommt, der erkennt Gott. Und der erkennt Gott, wie er ist. Und Gott ist so gewaltig. Also wenn du wirklich in der Gnade stehst und wirklich Gott, diesen Gott der Bibel, den heiligen, großartigen, unglaublichen Gott begegnest, und wenn du dann sagst, den fürchte ich nicht, dann weiß ich nicht, bei uns sagt man so, was man dir in den Tee getan hat. Ja? Wer sollte Gott nicht fürchten? Es gibt Engel, die Gott kennen von jeher, von Anbeginn. Und die tun nichts anderes, als in Ewigkeit niederzufallen und zu rufen und zu anbeten. Heilig, 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 heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Jesus Christus ist hier unter uns. Was glaubt ihr, wie ihr da säßet, wenn wir ihn sähen? ihr säßet gar nicht. Ja. Ihr läget auf dem Boden und würdet anbeten und wenn euch überhaupt was dazu einfiele. Ja. Also ohne die Furcht Gottes, nein, wir sind nicht gesetzlich, wir sind keine Moralisten, aber ohne diese Furcht Gottes, der Zentrum des Glaubens ist, ohne diese Furcht Gottes geht gar nichts. Wer diesen Gott nicht ehrt und diesen Gott nicht fürchtet, dem haben sie was in den Tee getan. Ja. Und ich weiß sehr wohl, nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Halleluja, und das ist super. Aber wenn ich diesem Gott begegne, von dem all mein Wohl, all mein Wehe, einfach alles abhängt, dann kannst du mir 100-mal sagen, das ist der liebe Gott, der tut dir nichts. Es mag ja stimmen, aber es wird nichts dran ändern. Ich werde ihn trotzdem fürchten. Wenn ich weiß, mein ganzes Wohl und Wehe hängt an dieser einen Person. Ich mag euch, weitestgehend. Aber wisst ihr, was Tolle ist? Ich fürchte euch nicht, weil ich bin ja nicht abhängig von euch. Ja, das ist gut. Aber von Gott bin ich abhängig und sowas von abhängig. Nee, das lasse ich mir nicht ausgehen, diesen Gott zu fürchten. Ja. Er ist der, der alles wirkt. Er ist das absolute Zentrum. Das kann man nicht berechnen, das kann man nur akzeptieren. Paulus sagt im Römerbrief über Gott, also Gott sagt, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und ich werde Mitleid haben, mit dem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Um gesegnet leben zu können, benötigen wir ohne Wenn und Aber die Furcht des Herrn. Gerade weil es an der Gnade Gottes hängt, weil es an der Gnade Gottes hängt, genau deshalb will ich ihn fürchten. Denn in Christus hat Gott uns angenommen. Wir sind ihm angenehm. Aber auch in unseren Lebenssituationen. Gott kann gnädig sein. Er kann, aber er muss es nicht. Ja, ich habe einen Kollegen in Trier, als ich noch bei den Papis war. Ist ja gar nicht mehr mein Kollege. Also ich hatte mal einen Kollegen in Trier. Der hat ja ein Drittel mehr verdient als ich. Wahnsinn, ja. Und da fragt man sich, warum hat er so eine Gnade? Ja? Warum sitzt er im schönen Trier, wo schon die Römer sich betrunken haben am süßen Weine, ja? Und verdient ja beinahe das Doppelte wie ich, wo ich doch der bessere Mann bin. Ja? Also das ist ja unglaublich. Ja? Aber Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja? Da kannst du, ist so. Ich habe 2 Lebenskrisen erlebt als Christ. Und seitdem gibt es Geschwister, die sich vermutlich ärgern, dass es mir gut geht. Aber das Schöne ist, es ist mir A, relativ egal. Und B, so ist es eben. Gott sagt, ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. Und die, die mich nicht ganz so mögen, haben eben das Pech, dass Gott beschlossen hat, mir gnädig zu sein. Ich kann damit gut leben übrigens, also ich finde das gut. Ja? Aber daran hängt es doch, weil Gott gnädig sein kann, will ich ihn fürchten. Deshalb will ich ihn suchen, deshalb will ich ihn ehren, deshalb will ich an seinen Lippen hängen. Und deshalb will ich, im Bild gesprochen, den Saum seines Gewandes festhalten, sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Amen. Amen. Genau. So, und dann geht es weiter. Paulus sagt also, Furcht und Zittern, Furcht des Herrn. Und dann sagt er, schaffet eure Rettung. Das hört sich sehr nach Werkgerechtigkeit und eigenem Tun an. Schaffet, damit die Gnade Gottes, das, was wir in Christus sind, vollendet, gesegnet, sagt Paulus, mit allen Segnungen in den himmlischen Regionen, was immer das bedeuten mag, damit das in meinem Leben zur Umsetzung, zur Auswirkung kommt, hat Gott uns Gnadenmittel zugedacht. Nein, hier geht es noch immer nicht um eigene Werke, sondern die Gnade Gottes hat uns Gnadenmittel zugedacht, damit seine Gnade, nicht wir, seine Gnade vermittels dieser Gnadenmittel seine Gnade in uns zur Wirksamkeit bringt. Und diese Gnadenmittel, das ist zum Beispiel das Wort Gottes in der praktischen Anwendung, in der Lehre und im Gewissen. Das sind zum Beispiel geistliche Menschen, Epheser 4, nicht? Da werden so die besonders begabten Leute aufgeführt. Die sind ein Gnadenmittel, die Gott uns geschenkt hat, damit seine Gnade, die schon vollendet ist und alles vollendet hat, damit seine Gnade in unserem Leben zur Wirksamkeit kommt. Begabte Menschen sind ein Gnadenmittel des Herrn. Gnadenmittel, göttliche Züchtigung, ja, besser Erziehung, ist auch ein Gnadenmittel. Gefällt keinem Menschen, ja, aber es ist sehr effektiv. Gott erzieht uns durch mancherlei Schwierigkeit, das ist ein Gnadenmittel. Ja, und wir können entschließen, in der Spur zu bleiben oder vor lauter Frust rauszuspringen. Ja, also es liegt an uns, inwieweit dieses Gnadenmittel wirklich zum Ziel kommt. Schwierigkeiten, Prüfungen des täglichen Lebens, gegenseitige Vergebung ist ein Gnadenmittel. Jedes Mal, wo du vergibst, tust du dir was Gutes. Jedes Mal, wo du vergibst, kommst du weiter im geistlichen Leben. Das ist ein Gnadenmittel für dich. Abendmahl und Taufe sind ein Gnadenmittel. Und das letzte Gnadenmittel, ja, das ist die Entrückung, wo wir verwandelt werden. Ja, Johannes schreibt, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, ja, wir sind vollendet in ihm. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist der Abschluss. Wir werden ihm gleich sein. Aber unser Umgang mit den Gnadenmitteln entscheidet darüber, wie sehr oder wenig die Gnade Gottes in unserem Leben wirksam wird. Ja, es geht hier nicht darum, dass ich die Dinge tue. Ich kann die gar nicht tun. Ich kann aber durch diese Gnadenmittel, die Gott gibt, durch Gottes Gnade verwandelt werden und die guten Dinge tun. Also der Umgang mit den Gnadenmitteln entscheidet darüber, wie sehr oder wenig die Gnade in unserem Leben wirksam wird. Und das ist unsere eigene, dringliche Verantwortung. Natürlich können wir auch diese Gnadenmittel unbeachtet lassen. Du musst ja nicht in Gottesdienst, du musst auch nicht Bibel lesen, du musst überhaupt gar nichts. Wir können die Gnadenmittel unbeachtet lassen und wir können unser Leben vergeuden durch die Billigkeiten dieser Welt, durch die Nichtigkeit der Sünde. Wir entscheiden, und das sind jetzt die beiden Extrempositionen, wir entscheiden, so können wir zum Beispiel aus der Gnade fallen. Ja, Galater 5, Vers 4 sagt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Ja, da ist nichts mehr mit Hoffnung und Hoffnung und Freude und Segen durch das Gesetz eben. Ja? Das waren Leute, die sind zurückgekehrt zum Gesetz. Ne? Und da sagt Paulus, ihr seid aus der Gnade gefallen. Oder Hebräer 12, 15, da sagt wahrscheinlich Paulus, da spricht er von der Bitterkeit. Und dann sagt er, seht zu, dass niemand die Gnade versäume. Ja, also Bitterkeit kann zum Abfall vom Glauben führen. Ja, Bitterkeit gegenüber Gott, Bitterkeit gegenüber Menschen. Das sind Extrempositionen. Aber wir können auch in der Gnade wachsen. Und hier wird schon deutlich, in der Gnade wachsen, dass Gnade nicht einfach ein Wort ist. Ja, so, ja, ich sehe das nicht, ich vergebe dir und ist nicht passiert. Und in der Gnade wachsen, ja, da wird deutlich, Gnade hat eine Substanz. Gnade ist nicht einfach irgendwie so was Kraftloses, Oberflächliches. Die Gnade ist das höchste Gut. Und selbst der humorlose Petrus, ja, der ist sonst nicht so mit der Gnade hat, ja, für mich so nicht so mit der Gnade hat, der sagt, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ja, diese Gnade Gottes ist das höchste Gut. Und wir haben so viel zu gewinnen. Stellt euch vor, wir sind in Christus komplett. Komplett mit allem. Wir sind so wundervoll. Wir haben Begabungen, wir haben Kräfte, wir haben einen, in Ewigkeit, einen Charakter. Unglaublich. Wir haben ein solches Potenzial. Und durch die wirksame Gnade können wir in der Gnade wachsen und diese Dinge gewinnen Gestalt in uns. Wir werden anders. Wir werden kräftiger. Wir werden begabt. Es ist unglaublich viel, was uns die Gnade noch zu bieten hat. Aber es ist unsere Entscheidung, wie wir mit der Gnade umgehen. Und dann das Schöne, Paulus sagt also, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich. Das finde ich wundervoll. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und damit sind wir wieder bei der Gnade. Am Ende steht schon wieder die Gnade. Paulus hat mit der Gnade Gottes geschachert, gehandelt, gebaut, gekämpft, Tag und Nacht. Und doch kommt er am Schluss voller Demut zu dem Schluss, alles Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die Gnade alleine hat uns erlöst. Und deshalb handeln, kämpfen und arbeiten wir. Und die Gnade ist es dann, die uns das Wollen erhält und das Gelingen schenkt. Das ist ein Geheimnis, so dass am Ende einfach nur diese staunende Ehrfurcht vor Gott steht, die im Psalm 103 so wunderbar deutlich wird. Und damit schließe ich auch ab, Psalm 103, die Verse 8 bis 17. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde. Er weiß, dass wir Staub sind. Der Mensch wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr. Und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Es gibt eine wundervolle Übersetzung von Amazing Grace. Und es ist ein Jammer, dass meine Frau nicht mit hier ist, sonst würde ich euch das vorsingen. Ich ein bisschen leiser, sie ein bisschen lauter. Amazing Grace, da gibt es eine wundervolle Übersetzung von Anton Schulte. Und die letzte Strophe lautet, und das ist, wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Soli Deo Gloria. Amen.